Unser Hauptthema ist zwar heute Abend Daniel 8, aber ich konnte es mir doch nicht verkneifen, noch eine Ergänzung zu Daniel 7 zu bringen. Ich hatte ja schon letztes Mal erwähnt, dass auch in der alten Kirche die Deutung des Vierten Reiches auf Rom verbreitet ist. Und dazu jetzt hier ein Beispiel aus dem ältesten Kommentar zu Daniel, der bekannt, dem ältesten christlichen Kommentar von Hippolytus von Rom. Und danach gibt es dann noch eine Neudeutung in der Zeit nach Abarbanel. Wir hatten ja schon gesehen, wie scharfsinnig Abarbanel das Vierte Reich auf Rom und dann auf das Papsttum überträgt. Und etwas mehr als 100 Jahre nach ihm und auch in Reaktion auf die Entdeckung Amerikas kommt noch eine weitere Uminterpretation, die sowohl christlich als auch jüdisch ist, wobei die jüdische Interpretation da wohl auch sehr stark von der christlichen beeinflusst ist. Das Ganze findet sich auf einem Buch, das auch in einem Buch, das auf Deutsch erschienen ist, Europa, tausendjähriges Reich und neue Welt, zwei Jahrtausende Geschichte und Utopie in der Rezeption des Daniel-Buches. Das sind alle möglichen Artikel über verschiedene Epochen der Rezeption drin. Beim nächsten Mal werde ich wahrscheinlich auch noch einen davon bringen. Und hier eben zunächst die Dinge zu Hippolytus. In Hippolyts Kommentar zu Daniel ist vor allem Buch 4 von Bedeutung. Buch 4 über die Visionen des Propheten Daniel bietet eine Auslegung von Daniels Gesicht über die vier Tiere, Daniel 7. Und bezieht es auf erstens das Weltreich der Meder, Assyrer und Babylonier, zweitens das Weltreich der Perser, drittens das Weltreich der Makedonier, Hellenen oder Griechen und viertens das jetzt die Vorschaft habende Weltreich der Römer. Aber das jetzt herrschende Tier ist keine Nation, sondern von allen Sprachen und von allen Geschlechtern der Menschen sammelt es sich und bereitet zu einer Schar des Kriegs, alle zwar Römer genannt werdend, nicht seiend aber von einem Land. Am Ende dieser Weltreiche wird gemäß Daniel 7, 17 bis 18 das himmlische Reich anbrechen. Mit Kräften und Heeren der Engel, im Fleische Gott und Mensch, Sohn Gottes und des Menschen, vom Himmel als Richter der Welt kommend. Welcher wandelt alle Reiche in dieser Welt und drischt und worfelt und zerstreut sie wie Staub von der sommerlichen Tenne und wird geben das Reich den Heiligen des Höchsten, Daniel 7, 27, den Weizen sammelnd in seinen Speicher, die Spreu aber verbrennend mit unauslöschlichem Feuer, Lukas 3, 17, welches jetzt von den Gottlosen und Frevlern verachtet wird und durch die Ungläubigen gelästert wird, welche die Schrift nicht verstehen, noch wem übergeben wird die Gewalt des Gerichts. Denn wenn er auch jetzt säumt, vor der Zeit nicht wollend das Gericht der Welt bereiten, seines Vaters Willen vollbringend, aber der Kommende wird kommen mit seinen Wunden und wird vergelten einem jeden nach seinen Taten. Matthäus 16, 27. Das ist eine relativ alte Übersetzung. Es gibt ja mehrere Reihen der Übersetzung der Kirchenväter also von Ende des 19. Jahrhunderts. Daher ergibt sich auch die manchmal vielleicht etwas altertümlich klingende Sprache. Ja, ich denke, macht Sinn, dass wir gleich weiterspringen in die Neuidentifizierung des Vierten Reiches nach 1492, was ja sowohl wichtig ist als das Jahr der Entdeckung Amerikas, als auch das Jahr der Vertreibung der Juden aus Spanien. Und ja, in diesem, vor diesem Hintergrund eben auch viele akut messianische Erwartungen wach geworden sind. Eine Flut von politisch-theologischer Literatur begründete die Notwendigkeit der zwei Universalmonarchien, der päpstlichen und der spanischen, sowie den Vorrang der katholischen Könige Spaniens vor allen anderen Königen der Welt. Die aus danielischer Sicht interessanteste Antwort kam aus der Feder des Benediktinerabtes Juan de Salazar mit seinem Werk Plotica Española. Seine Aufmerksamkeit gilt zunächst Daniel 7, denn in der damaligen Zeit war die Zuordnung des vierten Tieres mit seinen 10 Hörnern und dem kleinen Horn umstritten. Das erste Tier symbolisiert die Monarchie der Assyrer, das zweite die der Perser und Meder, das dritte die der Griechen, einschließlich der vier Diadochenreiche. Wie steht es aber mit dem vierten Tier? Manche Exegeten wollen darunter das türkische Reich verstehen, da, wie Porphyrius sagte, das römische Reich Teil des griechischen gewesen sei. Andere meinten, das vierte Reich sei das römische und das türkische, das ja die Nachfolge des oströmischen Reiches angetreten habe. Aber die meisten Autoren, so Salazar, identifizierten das vierte Reich mit dem römischen, da die Eigenschaften des vierten Tieres sehr gut dazu passten. Die größte Schwierigkeit bestehe darin, die 10 Hörner zuzuordnen. Man sei sich zwar darin einig, dass diese Hörner 10 Reiche symbolisierten, aber man gehe auseinander in der Meinung, welche Reiche das sein möchten und zu welcher Zeit die Trennung stattgefunden habe. Zunächst beschreibt er, also Salazar, die Ausdehnung des Römischen Reiches in der Zeit seiner größten Expansion. Danach benennt er 10 christliche Reiche, die territorial gesehen die Nachfolge des alten Römischen Reiches darstellen. Dies sind die Reiche der Franken, Frankreich, Westgoten, Spanien, Angelsachsen, England, Vandalen, Afrika, Burgunder, Burgund, Ostgoten, Langobarden, Erulen, alle in Italien, Hunnen, Ungarn, Bulgaren, Bulgarien, Sarazenen, Syrien, Ägypten, Mesopotamien und Arabien und der oströmischen Kaiser, Griechenland, Kleinasien, Thrakien, Thessalien. Es folgt nun der Beweis, dass das kleine Horn nur die Türken und das Haus der Osmanen bedeuten kann. Dies treffe zu, weil dieses Haus, wie Daniel geweissagt habe, unter den anderen 10 Hörnern entstanden sei, nämlich zu Füßen des Oströmischen Reiches und des Reiches der Sarazenen, welches die zwei größten Hörner des vierten Tieres und die zwei größten Nachfolgereiche des Römischen Reiches waren. Trotz seiner niedrigen Herkunft habe das Osmanische Haus bereits die drei größten der 10 Nachfolgereiche erobert, wenn man Nordafrika, also das Reich der Vandalen, dazu rechnet. Darin erfülle sich die Prophetie Daniels, wonach das kleine Horn die drei größten Hörner herausreißen und ihnen ihre Kraft und Stärke nehmen würde. Es erfülle sich auch Daniels Weissagung, dass dieses kleine Horn gegen den Höchsten lästern und die Heiligen des Höchsten vierteilen würde, denn die Türken bekämpfen das Christentum, machten sich über den schwächeren Gott der Christen lustig, der den Christen offenbar nicht beistehen könne, verfolgten die Christen und hätten sich zum Ziel gesetzt, das Christentum auszurotten und ihre verruchte mohammedanische Sekte weltweit zu verbreiten. Daniel 7,25 sagt, die Heiligen des Höchsten werden dem vierten Tier für eine Zeit im lateinischen Tempus übersetzt und 2 Zeiten und eine halbe Zeit ausgeliefert. Die meisten katholischen Fachexegeten verstehen darunter die Zeit des Antichristen, die noch nicht gekommen sei und die 3,5 Jahre dauern soll. Das war um 1600 die Opinio communis der Bibelwissenschaft. Der theologische Laie Salazar aber nimmt sich die Freiheit zum Widerspruch. Unter Berufung auf Autoren wie Genebrard und Hector Pinto vertritt Salazar nun eine andere Meinung, die er zwar nicht als unfehlbar, aber als zumindest interessante und wahrscheinliche hinstellt. Da aetas, tempus und saeculum dasselbe bedeuten, nämlich 100 Jahre, gehe für ihn aus dem Daniel-Wort hervor, dass die Herrschaft des Osmanischen Hauses 350 Jahre dauern werde, bevor sie von den Christen vernichtet werde und die Universalmonarchie für immer dem Volk des Höchsten, das heißt der katholischen Kirche unter der geistlichen Führung des Papstes und der zeitlichen des katholischen Königs von Spanien übertragen werde. Da die Expansion des Osmanischen Hauses um das Jahr 1300 begonnen habe, werde sein Untergang um die Mitte des 17. Jahrhunderts stattfinden. Spanische Astrologen hatten ihn 1603 für das Jahr 1661 prophezeit. Das besonders mit der Auslegung der danielischen Weltmonarchie-Visionen genährte messianisch-eschatologische Fieber des 17. Jahrhunderts konnte nicht an den Juden vorbeigehen. Auch sie wenden sich dem Danielbuch zu und erwarten die baldige Ankunft des Messias mit der fünften und letzten Universalmonarchie. Dies gilt vor allem für die sephardische Kommunität von Amsterdam, wo viele Juden aus Spanien und Portugal, darunter nicht wenige Marannen oder Scheinchristen, Zuflucht gefunden hatten. Amsterdam wird für sie zum Jerusalem des Nordens. Zusammen mit seinem Schüler Baruch Spinoza, dem er im 17. Jahrhundert an Ruhm nicht nachstand, ist Manasseh ben Israel 1604 bis 1657 die wichtigste Persönlichkeit der Amsterdamer Kommunität. Manasseh ben Israel weigert sich, einen genauen Termin für die Ankunft des Messias zu nennen. Denn alle, die es getan haben, es werden deren viele zwischen Rabbi Saatja Gaon, gestorben 942, und Isaac Abravanel, gestorben 1509, der die Ankunft des Messias für das Jahr 1503 angekündigt hatte, genannt, hätten sich getäuscht. Dennoch nennt er mit Bezug auf Daniel einige Zeichen, welche die Ankunft des Messias als unmittelbar bevorstehend erscheinen lassen. Zum einen haben die Juden dem Terror der spanischen Inquisition, die mit dem vierten schrecklichen Tier von Daniel 7, 7, 19 identifiziert wird, standgehalten, ohne ihren Glauben zu verraten. Zum anderen verstünde man nach der Errichtung des Osmanischen Reiches besser, was die zwei Beine der Statue Nebukadnezars bedeuten, die durch die Ankunft der fünften Monarchie zerstört werden soll. Und schließlich scheine sich zu erfüllen, was Daniel 12, 7b ankündigt, denn man hätte bereits in Amerika, im niederländischen Teil Brasiliens seit 1630, Synagogen gegründet. Zu Daniel 7. Besonders ausführlich beschäftigt sich Manasseh ben Israel mit dem vierten Tier bzw. der vierten Monarchie. Dieses wird furchtbar und schrecklich genannt. Nicht zuletzt, weil während dieser Monarchie die Juden aus England, Frankreich, Spanien und Portugal vertrieben werden sollten. Die 10 Hörner stellen die große Schwierigkeit in dieser Vision dar. Es handelt sich zwar um 10 Reiche, die aus dem Römischen Reich hervorgehen sollen, aber viele hätten sich bei der Aufzählung getäuscht. Mit erstaunlichem Selbstbewusstsein widerspricht Manasseh ben Israel dem großen Isaac Abravanel, obwohl er einerseits sehr stolz darauf war, dass seine Frau Rachel eine geborene Abravanel war. Abravanel nämlich identifizierte die 10 Hörner mit den 10 römischen Kaisern, die es zwischen Julius Caesar und dem Tempelzerstörer Vespasian gab. Das haben wir ja letztes Mal gesehen. Während Manasseh ben Israel darunter 10 Reiche versteht, die aus dem Römischen Reich hervorgegangen sind. 5 davon im Germanischen, das heißt im westlichen Reich, Spanien, England, Frankreich, Deutschland und Italien. Weitere 5 im östlichen Reich, Mauretanien, Ägypten, Griechenland, Judäa und Babylonien. Außerdem identifiziert Abravanel das kleine Horn mit dem Papsttum, während dies für Manasseh ben Israel nicht stimmen kann. Denn die Päpste hätten nicht 3 frühere Reiche oder Hörner unterjocht, noch Krieg gegen die Juden geführt, noch lebten viele davon unter ihrer Herrschaft. Das kleine Horn kann für Manasseh ben Israel nur Mohammed sein, da er und seine Nachfahren in wenigen Jahren die Reiche der ersten 3 Hörner an sich rissen, nämlich Asien, Ägypten, Afrika. Auf Muhammad und nicht auf die Päpste passten die Eigenschaften des kleinen Hornes. Muhammad und nicht das Papsttum bekämpfe und unterdrücke wirklich die Heiligen des Höchsten und habe die Mehrheit von ihnen unter seiner Herrschaft. Bei der Auslegung von Daniel 7, 11 bis 12 vertritt Manasseh ben Israel einen Heilsuniversalismus, der wahrscheinlich nicht unbeeinflusst ist von ähnlichen Thesen Arminius und der Remonstranten. Moses und all die anderen Propheten sprechen zwar vom Zorn Gottes, und dieser wird sich vor allem gegen Rom entladen. Aber wir sollten nicht vergessen, dass Gott mit allen Kreaturen sehr barmherzig ist. Gerecht und rechtschaffen sein, niemanden beleidigen, sich kein fremdes Gut aneignen, anderen nicht die Ehre nehmen, die Nächstenliebe praktizieren, mit Nüchternheit und Mäßigung leben, kann, wer so lebt, wirklich ohne Lohn bleiben? Wer gemäß dem Naturgesetz lebt, ist fromm und wird seinen Lohn erhalten. Die Frommen aus allen Völkern der Welt werden am künftigen Zeitalter teilhaben. All diejenigen, die in ihren Ländern Juden hatten, werden an ihrem Wohl teilhaben. Der Messias wird alle empfangen, die Israel nicht tyrannisierten oder unterdrückten. Manasseh ben Israel will zwar nicht behaupten, dass im messianischen Zeitalter die Gerechten aus den Völkern dieselben Privilegien wie die Juden haben werden, sondern nur, dass sie nicht ohne Lohn bleiben und am Wohl der Juden teilhaben werden. Unter die Herrscher, die wohlwollend zu den Juden waren, hebt Manasseh ben Israel die Kaiser des Hauses Österreich hervor, den König Polens, den sehr weisen venezianischen Senat, den Großherzog der Toskana, die sehr hohen und mächtigen Generalstände und den sehr gütigen Magistrat Amsterdams, aber auch die Päpste selbst. Bei der Auslegung von Daniel 7, 13 bis 14 vermerkt Manasseh ben Israel schließlich die jüdische Überlieferung, dass der Messias vor den Toren Roms warte, bedeute, dass er auf den Untergang der vierten Monarchie wartet, um bereit zu sein, wenn die Stunde komme. Die fünfte Monarchie wird ein so festes, beständiges und dauerhaftes Reich sein, dass es zu keinem anderen Volk wandern wird und nicht vergänglich sein wird wie die vorhergehenden. Auch wenn Manasseh ben Israel, anders etwa als Isaac Abravanel und viele andere vor ihm, sich weigerte, die Ankunft des Messias genau zu berechnen, trugen seine messianischen Werke dazu bei, dass die Amsterdamer Juden 1666 sehr leichtfertig den in Izmir lebenden Schabtai Zvi für den Messias hielten. Ja, soweit diese Interpretation zu Beginn des 17. Jahrhunderts zu Daniel 7. Dazu Anmerkungen? Brigitte.
Ich verstehe das hier so, dass diese Auslegung natürlich auch was zu tun hat mit den, also als Gegenentwurf zu einer Gegenwart, die ja quasi eine positive Wende findet in dieser Prophetie. Dass ja gerade, was er am Ende sagt, dass die Gerechten aus den Völkern dieselben Privilegien haben wie die Juden, wird nicht so sein. Also sie haben eine besondere Stellung darunter, auch wenn es andere gibt, die auch daran teilhaben werden, die sich eben positiv für die Juden eingesetzt haben, wo das Schicksal nicht so schlimm war. Das finde ich interessant, dass das so eine Interpretation auch eine Gegenwartsbewältigung ist. Wie es ja auch immer natürlich ist. Aber hier fällt es mir halt jetzt gerade sofort wieder besonders an. Auf.
Ja, ich denke, das ist wirklich diese Natur der apokalyptischen Texte, die Prophetien für die Endzeit sind. Also wir können natürlich historisch sagen, Daniel hat von Antiochus dem Vierten im zweiten vorchristlichen Jahrhundert gesprochen. Aber das war eben auch eine Zeit der Bedrängnis, wo man versucht hat, einen Gegenentwurf zu machen. Und da ja das messianische Zeitalter nach Antiochus nicht angebrochen ist, bleibt das sozusagen offen und lädt dazu ein, das zu übertragen und ist eben zunächst auf das Römische Reich übertragen worden. Und auch nachdem an dessen Ende der Messias nicht gekommen ist, nimmt man es halt weiter. Und es sind jeweils eben auch gerade Zeiten, die Umwälzungen bringen. Denn die Entdeckung Amerikas, die Vertreibung aus Spanien, das waren ja alles Dinge, die das bestehende Weltbild in Frage gestellt haben, wo man sich überlegt hat, wie ordnen wir die Dinge ein? Und ich denke auch, dass jetzt schließlich das Osmanische Reich in die Rolle des kleinen Hornes kommt, hat auch damit zu tun, dass man in Europa damals wahnsinnig Angst vor den Eroberungen hatte. Die Osmanen standen ja schließlich fast vor den Toren von Wien. Und offensichtlich auch manche Juden in Europa haben davor Angst gehabt, obwohl ihnen wahrscheinlich nichts passiert wäre. Aber das ist einfach eine Angst, die diese Zeit charakterisiert. Und auf die Weise findet dann man eben auch Wege, die alten Bilder von Daniel neu zu aktualisieren und relevant zu machen. Brigitte?
Ja, aber ich finde, gerade wenn ich an unsere Gegenwart denke, die ja auch von so viel Negativität bedroht ist, woher nehmen wir unsere Hoffnung? Was ziehen wir heran, um positiv in die Zukunft zu blicken? Und das ist irgendwie ein wesentlicher Unterschied, dass die Menschen zu der Zeit diese Fähigkeit besaßen, sich auf diese Texte zu beziehen und etwas zu entwerfen, was eben positiv in die Zukunft blickt. Und ich denke, sind wir weit von entfernt.
Ich meine, es gibt es natürlich heute in fundamentalistischen Kreisen. Also ich weiß nicht, ob heute jemand die Zehn Reiche versucht zu identifizieren, aber zumindest die Offenbarung des Johannes, die wir uns auch schon planen, uns im nächsten Jahr zu sehen, da gibt es heute viele aktuelle Interpretationen zu und eben durchaus auch akute messianische Erwartungen, die da sind. Nur dass das eben meistens eher so eben auch von Vorstellungen von großem Krieg etc. sind. Und die Frage wäre, ob man das nicht eben auch auf eine freundlichere Weise umsetzen könnte. Aber es ist überhaupt keine Frage. Und das war ja auch einer der Gründe, warum ich gerne Daniel lesen wollte, dass das versucht, Trost zu geben in einer Zeit, wo man sich angesichts der realen Ereignisse eigentlich hilflos fühlt und nicht das Gefühl hat, dass man wirklich aus eigener Kraft etwas ändern kann, aber trotzdem versucht, eine Perspektive zu entwerfen, dass das Elend der gegenwärtigen Zeit nicht das Letzte ist. Co.
Ja, ich wollte einiges fragen, Hintergründe noch bei der Text, weil es ist sehr interessant, wie das Amsterdam so benannt wird und Arminius und die Remonstranten. Ich weiß nicht, ob die meisten Menschen wissen, was die Remonstranten eigentlich waren und was dann die Verbindung ist mit Menasse Ben Israel, wovon übrigens jetzt ein Institut, Menasse Israels Institut, besteht in Amsterdam. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Ich auch gerade einen Film gesehen habe über ganz interessante Film über das hieß dann wegen der Bann von Spinoza. Die kann ich auch Ihnen alle empfehlen. Aber das weil die Remonstranten, das sind eigentlich diejenigen, und das war auch das Problem damals mit Arminius, dachte ich, mit Calvinisten, dass die Remonstranten nicht an die Prädestination festhielten. Darum sind da also keine gute Verbindung mit der Rest der Calvinisten. Sie standen da ganz dabei, da draußen und durften auch keine Kirchen bauen in die Zeit in die Niederlande. Aber dass er, Menasse ben Israel, gerade mit ihm deine Gedanken aufspürt. Ich weiß nicht, welche das genau sind. Sind das in andere Teile dieses Buches, wird das ein bisschen erklärt oder in dieses Artikel weiter?
Nein, da war auch, soweit ich gesehen habe, nicht mal in den Fußnoten was da und ich konnte, hatte jetzt auch keine Zeit und
Nee,
Möglichkeit,
nee.
noch nach über die Lehre der Remonstranten nachzusehen. Aber ich denke, es geht eben alles um Entwürfe, die die Endzeit angehen. Und das ist ja eigentlich auch den reformatorischen Kirchen, die um die Zeit entstehen. Da ist ja auch eine starke Erwartung, wir reformieren die Kirche, damit Jesus wiederkommen wird. Und da ist eine Menge an Endzeiterwartung auch da. Und das ist natürlich auch die Frage, wer Anteil an dem Heil haben
Ja,
wird.
genau.
Und
Ja,
in
genau.
diese Nische kommen wohl eben auch die Remonstranten rein.
Ja.
Ja, und die jüdische Kommunität in Amsterdam natürlich, es wird hier im Text etwas kurz angedeutet, das waren zum größten Teil Juden, die eben in Spanien oder Portugal zum Christentum übergetreten waren, um nicht gezwungen sein, Spanien und Portugal zu verlassen. Also Leute, die nicht freiwillig oder aus Überzeugung Christen geworden sind und die auch heimlich weiter jüdische Gebräuche gewahrt haben. Und gegen die ist natürlich die Inquisition gegangen. Die Inquisition ist nie gegen Juden als solche gegangen, sondern eben gegen Christen, denen vorgeworfen wurde, dass sie heimlich noch Juden waren und damit Ketzer waren. Und weil eben die Verfolgung durch die Inquisition dann da war, haben viele dieser Marranen dann eben Spanien und Portugal verlassen. Und die sind eben die größte Gemeinde, die sie gegründet haben, ist Amsterdam. Andere sind nach Hamburg und Altona gekommen. Auch die Gemeinde von London ist damals gegründet worden. Also sie haben sich sozusagen überall, wo man per Schiff über den Atlantik hinkommen konnte, haben sie sich verteilt. Und das waren eben Leute, die eben auch, weil sie christlich aufgewachsen waren, die kannten christliche Theologie. Die hatten eine hohe Bildung und ja, haben von daher auch eine ganz neue Form von Judentum natürlich gehabt, weil sie das ja auch nicht einfach alles abgegeben haben, sondern das in ihrer Rückkehr zum Judentum dann auch mit weiter verarbeitet haben. Und eben der bekannteste ist Spinoza, der ja auch einer der eigentlich der erste war jüdischerseits, der wirklich eine versucht hat, eine historisch-kritische Lektüre des Bibeltextes zu machen, was eben enorm übel genommen worden ist. Und Spinoza ist eben wegen seiner philosophischen Schriften derjenige, der heute soweit bekannt ist, aber eben für den damaligen jüdischen Kontext war auch jemand wie Menasse ben Israel, der sich mit den aktuellen messianischen Erwartungen befasst hat, wichtig.
Ja, der, ich sagen, ach, deswegen schießt mir den Kopf raus. Naja, jedenfalls, die Remonstranten damals, oder das wollte ich sagen, die erste niederländische Übersetzung von der Bibel ist mit Hilfe von Rabbiner gemacht worden. 1648 ist die ausgekommen.
Ja, kommt genau auch in die Zeit rein.
Genau.
Herr Müller.
Ja, also ich bin hier ziemlich überfordert, habe ich den Eindruck, weil wir machen ja riesengroße zeitliche Sprünge. Das heißt also, der eigentliche Adressat von dem Daniel-Buch war die Zeit um, sagen wir mal ganz grob 550, im 6. Jahrhundert also, in der babylonischen Gefangenschaft. Mut zu machen, den Leuten, die da mehr oder minder gefangen gehalten werden. Aber wir machen ja einen geschichtlichen Darstellung der Ereignisse, die also weit in die Zukunft bringen. Wir wissen doch genau, dass also zum Beispiel das Daniel-Buch in etwa während der Makkabäerzeit, also 150, 170 verschriftet worden ist. Und jetzt sind wir schon im 17. Jahrhundert und beziehen uns auf Daniel. Was war denn eigentlich im Daniel-Buch adressiert an die Juden in Gefangenschaft, sage ich mal? Was war die Lösungsmöglichkeit in der Hoffnungsprophetie, die es ja sein sollte? Hofft auf wen? Nur auf den Messias?
Ich denke, die Hoffnung, das werden wir auch gleich vielleicht noch ein bisschen mehr im achten Kapitel sehen. Die Hoffnung war, dass die Verfolgungsmaßnahmen von Antiochos dem Vierten um 169 rum, dass die ein Ende finden und dass man wieder, dass der Tempel sozusagen wieder dem Gott Israels geweiht sein wird, dass man wieder nach der Tora leben kann. Das ist die Hoffnung eigentlich. Und eben wie Sie vorhin sagten, das Buch Daniel stellt sich so dar, als wenn es erstmal Trost in der babylonischen Gefangenschaft geben will. Und so haben es auch die traditionellen Ausleger gesehen. Heute ist es eben umstritten, ob wirklich schon ein Teil des Buches Daniel in der babylonischen Zeit geschrieben worden ist oder ob wir das Ganze eigentlich aus der Zeit des zweiten Jahrhunderts der Makkabäer sehen müssen. Also sicher ist eben der zweite Teil ab Kapitel 7, der stammt mit ziemlicher Sicherheit aus dem zweiten Jahrhundert und nicht aus der Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Für die früheren Kapitel gäbe es eben die Möglichkeit, dass eine gewisse Form vielleicht ja schon existiert hat in der babylonischen Gefangenschaft. Da hatten wir damals den Text von Jechezkel Kaufmann, der ja da auch betonen wollte, da geht es eigentlich darum zu sagen, obwohl Juden als Minderheit unter Fremdherrschaft leben, durch die Wunder, die Gott wirkt, zeigt sich, dass der Gott Israels doch stärker ist als alle die Fremdherrscher. Das könnte man als eine Botschaft der Kapitel Daniel 1 bis 6 sehen. Und für Kaufmann war es ja auch ganz wichtig, diesen Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten Teil von Daniel zu sehen, weil er eben auch sagt, eigentlich ist in Daniel 1 bis 6 keine Stimmung von Verfolgung da. Also man hat gewisse Probleme, gewisse Herausforderungen, aber letztlich endet ja alles gut. Daniel und seine drei Gefährten, die auf ihren Gott vertrauen, werden immer wieder gerettet. Und das sieht anders aus in Kapitel 7 und den folgenden Kapiteln. Da wird zwar eine Hoffnung gebaut, dass die Verfolgung ein Ende nehmen, aber es ist noch nicht da. Und von daher kann man auch mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass das Buch Daniel wohl vor den Erfolgen der Makkabäer, bevor es ihnen gelungen ist, den Tempel zu reinigen, einen unabhängigen Staat zu bauen, dass das Buch Daniel vorher abgeschlossen worden ist und eben noch nicht wusste, die Zeit ist zu Ende. In Daniel, man versucht, das spiegelt eher eine Zeit wider, die eine Unterdrückung darstellt, wo man die Hoffnung aufrechterhält, dass die ein Ende findet, aber man weiß historisch gesehen sozusagen noch nichts davon. Man hofft darauf. Und einerseits kann man dann sagen, wunderbar, nachdem die Makkabäer die Griechen besiegt haben, sind eigentlich die Hoffnungen von Daniel erfüllt. Aber wenige Jahrhunderte später steht man vor demselben Problem wieder. Der Tempel wird zum zweiten Mal zerstört. Man ist wieder unter Fremdherrschaft. Und das hat nicht, und damit kann man einerseits dann sagen, könnte man sagen, wir können Daniel in den Papierkorb werfen, denn es hat uns nicht geholfen. Oder man kann sagen, er hat nicht nur für die Menschen zur Zeit des Antiochus gesprochen, sondern auch für unsere Zeit. Und dann aktualisiert man es so. Das hat sicher der Verfasser von Daniel, hat er sicher nicht dran gedacht. Aber man liest eben so den Text, um ihn für sich relevant zu machen und ihn nicht aufzugeben.
Ja, aber das Fundament von dieser Rede von Daniel ist doch immer, die Juden werden verfolgt. Ja. Aber die Juden verfolgen doch, wenn man die Zeit vorher sich betrachtet. Die Juden sind niemals wegen ihrer Religion verfolgt worden, sondern wegen anderer Machtansprüche. Aber die Juden selbst, das ganze Alte Testament ist davon voll, die Juden selbst haben wegen Religion die anderen Völker verfolgt und eliminiert. Das waren Religionskriege, umgekehrt nicht. Das waren Expansionskriege.
Antiochus ist im Grunde genommen die Neuerung. Das lesen wir auch gleich in dem Text bei Abarbanel, dass wir hier wirklich zum ersten Mal jemanden haben, der nicht nur einfach Eroberer ist und über Judäa herrschen will, sondern der auch bestimmte Gebote der jüdischen Religion verbietet und ein Götzenbild in den Tempel stellt. Und damit fühlen die Juden sich jetzt auf andere Weise verfolgt. Sie haben auch die Babylonier nicht gemocht und auch die Perser haben ihnen zwar eigentlich auch einiges Gute getan, aber natürlich wäre man lieber unabhängig gewesen, aber Antiochus stellt ein neues Problem dar. Und natürlich keine Frage, das ist zumindest so, wie die Bibel es darstellt, wie es historisch war, ist nochmal eine ganz andere Frage, dass in früheren Zeiten die Juden andere Religionen verfolgt haben, aber da hat die Bibel sozusagen Daniel kein Problem mit. Das ist sozusagen nicht das, worum es hier geht, sondern es geht hier darum, eine Erfahrung zu verarbeiten. Und deswegen taucht das auch eigentlich im Buch Daniel wohl zum ersten Mal auf, weil man und zur Zeit von Antiochus zum ersten Mal wegen seiner Religion verfolgt wird und nicht nur einfach wegen Machtkämpfen, die natürlich auch mitspielen, nicht, dass sie überhaupt keine Bedeutung haben, aber eben Vorschriften gegen die religiöse, gegen die jüdische Religion ist etwas, was wir bei Antiochus zum ersten Mal haben. Das hat es vorher nicht gegeben. Ja, vielleicht ist es von daher ganz gut, wenn wir uns den nächsten Text von Abarbanel ansehen, der uns nämlich auch ein bisschen den historischen Abriss über die Zeit gibt, indem er jetzt eben die Vision von Daniel 8 erklärt. Da haben wir ja die beiden Tiere, den Widder und den Ziegenbock, die gegeneinander kämpfen und die mit dem Persischen und dem Griechischen Reich identifiziert werden. Und Abarbanel sieht das natürlich jetzt auch im Kontext des vorangehenden Kapitels mit den vier Tieren. Wir haben jetzt hier statt vier Tieren haben wir jetzt zwei Tiere und auch noch zwei Tiere, die nicht zwei von den Tieren in Daniel 7 entsprechen. Und das ist sozusagen das, womit er sich jetzt zunächst auseinandersetzt und uns erklärt, was sozusagen diese Vision in Daniel 8 neu bringt. Im Herzen Daniels blieben enorme, erschreckende Zweifel von dieser Vision, also der in Kapitel 7 mit den vier Tieren, nicht hinsichtlich Babylons, also dem ersten Tier, denn dessen Angelegenheit war ihm bereits klar geworden. Und auch nicht hinsichtlich des vierten Tieres, wie er es gesehen hatte und der Engel ihm erklärt hatte. Aber hinsichtlich der beiden mittleren Tiere, des Bären und des Panthers, hatte Daniel Zweifel, worauf sie hinweisen. Denn wenn ihm der Engel auch erklärt hatte, dass sie Königreiche sind, so hat er ihm doch nicht erklärt, auf welche Königreiche sie hinweisen. Außerdem hatte er einen zweiten Zweifel, dass in seinem Traum die Vernichtung des Bären und des Panthers nicht erwähnt wurde, wie er die Vernichtung des Löwen und des vierten Tieres gesehen hatte. Sondern bei den beiden Mittleren sah er in seinem Traum ihre Gründung und ihren Aufstieg, aber sah nicht ihre Demütigung. Auch hatte er einen dritten Zweifel, nämlich, dass hinsichtlich des Löwen, der Babylon ist, bereits bekannt war, dass Nebukadnezar, der König von Babylon, mich frisst und tötet. Jeremia 51, 34. Und auch über das vierte Tier hieß es bereits, und die Heiligen des Höchsten wird es vernichten. Daniel 7, 25. Aber hinsichtlich der beiden Mittleren, des Bären und des Panthers, wurde nicht erklärt, wie sie sich Israel gegenüber verhalten werden, ob zum Guten oder zum Bösen. Und daher zeigte der Heilige, gepriesen sei er, Daniel im dritten Jahr der Herrschaft Belshazzars, vor der Vernichtung Babylons durch Medien und Persien, diese Prophetie, um ihm zu erklären und bekannt zu geben, dass das Reich, das nach Babylon kommen wird und in seinem Traum mit einem Bären verglichen wurde, Persien und Medien ist. Und dass das Reich, das nach Persien und Medien kommen wird, Griechenland ist, das in seinem Traum mit einem Panther verglichen wurde. Weiterhin teilte er ihm mit, dass, so wie Babylon durch Persien und Medien vernichtet wird, Persien und Medien durch Griechenland vernichtet werden. Und auch die Griechen werden untergehen. Außerdem erklärte er ihm, dass Persien und Medien in ihrer Herrschaft Israel nichts Böses tun werden, und es nicht vernichten werden wie die Babylonier und die Römer. Denn sie zerstörten nicht den ersten Tempel und nicht den zweiten. Und die Knechtschaft Israels unter die Perser war, wie Josef Ben-Gurion beschrieb, eine süße Knechtschaft. Denn sie bedrückten die Kinder Judas nicht in ihrer Knechtschaft, in ihrer Verbannung. Und Kyros ließ in seinem ganzen Reich bekannt machen, wer von euch aus seinem ganzen Volk sein Gott sei mit ihm und er ziehe hinauf nach Jerusalem, das in Juda ist, und er baue das Haus des Ewigen, des Gottes Israels, des Gottes, der in Jerusalem ist. Esra 1, 3 bis 4. Und daher zeigte der Ewige, gepriesen sei er sie, also die Perser, Daniel jetzt in Form eines Widders und Griechenland in Form eines Ziegenbocks. Denn zu Beginn, also in Kapitel 7, hatte er sie hinsichtlich ihrer Macht und Stärke gesehen und hinsichtlich ihrer Eroberungen der Nationen und ihrer Kriege, und daher erschienen sie ihm in Gestalt von reißenden und grausamen Tieren. Aber hier sah er sie hinsichtlich Israels und in Bezug auf Israel. Und daher erschienen sie ihm als reine Haustiere. Denn auch der erste von den Königen der Griechen, Alexander der Makedonier, tat Israel nichts Böses, sondern zog nach Jerusalem, und Schimon der Gerechte, der hohe Priester, ging zu ihm heraus, bekleidet mit den 8 Gewändern des hohen Priesters und mit ihm die Ältesten Israels, ihn zu bitten, dass er die Stadt und den Tempel nicht vernichte. Und als er den hohen Priester sah, stieg er von seinem Wagen und fiel vor ihm nieder. Das ist eine Erzählung, die im babylonischen Talmud Yoma 69a vorkommt. Gar nicht sicher historisch, ob Alexander überhaupt nach Jerusalem gekommen ist, aber diese Erzählung ist eben wichtig, um das positive Verhältnis Alexanders zu Jerusalem und Judäa zu zeigen. Und auch die, die nach ihm kamen, waren der Regierung Jerusalems gegenüber nicht wie reißende Tiere und vernichteten nicht, bis Antiochus, der Bedränger, kam, der Frevelhaftes tat. Und daher wurde er mit dem kleinen Horn verglichen, das Daniel an dem 4. Tier sah. Denn jeder von ihnen hat uns bedrängt, Antiochus der Grieche und das frevlerische Rom. Ja, halten wir hier erstmal ein. Hier geht es also um die beiden mittleren Tiere. Im weiteren Text wird noch mehr konkret über Antiochus gesagt werden. Das ist sozusagen der Versuch, das abzustimmen mit der Division von Kapitel 7. Dazu Anmerkungen? Herr Müller, melden Sie sich?
Nein, ich höre hier keinen Trost. Wo ist der Trost?
Ja, der Trost kommt am Ende. Wir sind hier noch bei der Beschreibung dessen, was dazwischen ist.
Das ist langatmige Historie.
Ja, also Ababanel ist in der Tat wirklich sehr lang und ich habe ihn ja schon ein bisschen gekürzt. ja, das ist der Versuch wirklich, wie es übrigens auch moderne Exegese macht, wirklich den historischen Hintergrund zu sehen.
Der historische Hintergrund, der ist meiner Ansicht nach noch umstritten hier. Gut, da kann ich aber nicht mitreden. Dafür verstehe ich nichts.
Ja, also die Auslegung auf Persien und Griechenland, die steht ja sozusagen wörtlich in Daniel. Und auch historisch gesehen sind das ja die beiden Reiche, die nacheinander kommen. Also von daher ist das sozusagen nicht so problematisch.
Nicht so, ja.
Was eben für Ababanel wichtig ist, wo moderne Exegeten weniger Probleme mit haben, dass er eben nicht die einzelnen Kapitel, die einzelnen Visionen getrennt sieht, sondern ihm ist wichtig, dass sie sich nicht widersprechen oder auch, dass nicht Sachen wiederholt werden. Also auch da ist er der Meinung, dass eigentlich in jeder Vision was Neues gesagt werden muss. Ja. Und das schafft ihm eben, einerseits hat er eben das Problem, dass wir in Daniel 4 7 Reiche haben, in Daniel 7 4 Reiche haben und in Daniel 8 2 Reiche. Die zwei Reiche in Daniel 8 werden ja eindeutig mit Persien und Griechenland identifiziert. und müssten dann eben in Daniel 7 anderen Tieren, eben dem Bären und dem Panther entsprechen. Und das ist natürlich auch ein Problem. Er muss erklären, wieso sind die jetzt plötzlich andere Tiere geworden. Und das versucht er eben damit zu erklären, dass es in Daniel 7 sozusagen um ihre universale Bedeutung für die ganze Welt geht, um zu zeigen, was das für mächtige Reiche waren. Und in Daniel 8 zu sagen, okay, die Juden haben zwar unter ihrer Herrschaft gelebt, aber eigentlich bis zu Antiochus war das gar nicht mal so schlecht. Also eigentlich auch eine durchaus ehrliche Anerkennung ist, dass die persische Herrschaft eben, abgesehen davon, dass man nicht unabhängig war, aber eigentlich gar nicht so schlecht war. Schließlich konnte man aus dem Exil zurückkehren, man konnte den Tempel aufbauen, also von daher eben die süße Knechtschaft. Und auch die ersten Herrscher der Griechen waren eigentlich ähnlich und haben auch keine größeren Probleme bereitet, sozusagen. Das ist schon auch eine Bereitschaft zu irgendwo zu sagen, dass man unter solchen Herrschaften auch leben kann, wenn sie einen nicht direkt verfolgen. Das einzige Problem dann halt ist, dass man nicht selbstständig ist, aber okay, was kann man machen? Und es scheint ja auch gar nicht als so ein Riesenproblem, solange man nicht verfolgt wird.
Aber man hat doch sicher mal die Annalen von Alexander dem Großen und dem babylonischen Talmud Yoma 69a nebeneinander gelegt.
Das tun heutige Wissenschaftler. Abarbanel
Natürlich würde ich auch tun.
Hätte wahrscheinlich Zugang, bin ich sicher, ob er Zugang zu einiger hellenistischer Geschichtsschreibung gehabt hätte. Aber da ist er wirklich noch ganz traditionell zu sagen, wenn das so im Talmud erzählt wird, ist das historisch. Also die Frage haben erst moderne Historiker gestellt. Ob diese Geschichte wirklich so geschehen ist.
Und was haben Sie rausgefunden? Das
Wahrscheinlich
ist
nicht. Das,
also
mit
nicht
ziemlicher
historisch.
Sicherheit nicht.
Was
Was
natürlich
andererseits es nochmal spannender macht, wieso die Geschichte schon erzählt wird. Denn wahrscheinlich die, die sie aufgeschrieben haben, wollten keine Historie erzählen, sondern wollten eine Botschaft bringen, die auch eine gewisse Toleranzbotschaft Alexanders ist, zeigen wollte, dass Alexander den Gott Israels anerkennt. Das war ihnen offensichtlich wichtig.
Hat er das? Hat er den Gott Israels anerkannt, in dem
So wird es
Sinne?
in Yoma erzählt, dass er das
Ach so, in
selber,
Yoma.
der
Ja.
historische Alexander, getan hat. Könnte mir denken, dass der Gott Israels für ihn einer der vielen Götter war, ob ihn das jetzt genau interessiert hat. Von Alexander, ich habe es jetzt so nur noch dunkel in Erinnerung, wird berichtet von einer Reise, die er in einer Oase in der libyschen Wüste gemacht hat, um da eine Gottesoffenbarung zu haben. Ich glaube, er hatte schon ein Interesse sozusagen an einer besonderen Gottesverbindung, die sicher weniger mit dem Gott Israels zu tun hatte. Aber ja, dieser Gedanke, von Gott gesandt zu sein und eine besondere Verbindung zu haben, die gibt es bei ihm wohl schon.
Das ist PR.
Bitte?
Ich sage, das ist PR von den damaligen Herrschern, genau wie heute auch.
Ja.
Natürlich.
Auch heutige Herrscher gibt es noch, die sich als
Das ist
Gottesgesandte
natürlich
darstellen wollen.
christlicher Nationalismus. Ja.
Ja. Ja, im nächsten Abschnitt bei Abarbanel gehen wir noch ein bisschen mehr in wirklich historische Fakten rein, die Abarbanel auch mehr oder weniger genau bringt. Jetzt geht es nämlich um die Verse, die sich wirklich auf Antiochos den Vierten beziehen. Daniel berichtete, dass er noch Weiteres über Antiochos sah. Und siehe, als erstes sagte er über ihn: Aus einem von ihnen, das heißt den vier Hörnern, die die Diadochenreiche symbolisieren, ging ein junges Horn hervor. Und das Problem ist eben, warum heißt es gerade junges Horn? Und da benutzt er jetzt eben die Geschichte der Seleukidischen Dynastie. Das meint Seleukos der Erste der Frevler, denn Alexander der Makedonier bei der Teilung der Königreiche zum König von Assyrien und Babylonien machte, wie ich erwähnt habe, zeugte Antiochos. Das ist Antiochos der erste Soter, der nach ihm herrschte, 281 bis 261. Und nach Antiochos herrschte sein Sohn Seleukos, der zweite Kalinikos. Da macht er aber dann entweder vermutlich einen Fehler. Er überspringt dabei, nämlich habe ich in der Fußnote verzeichnet, Antiochos den zweiten Theos, der Sohn von Antiochos dem ersten und Vater von Seleukos dem zweiten, hat aber auch nur 3 Jahre regiert. Vielleicht ist er deswegen bei Ababa in Vergessenheit geraten. Jedenfalls, das stimmt dann wieder historisch, Seleukos der Zweite, der 2 Söhne hatte. Und der jüngere von ihnen hieß Antiochos, das wird dann der dritte Antiochos, 223 bis 187. Und während sein älterer Bruder, Seleukos der Dritte, Keraunos, 226 bis 23, der anstelle seines Vaters herrschte, im Krieg mit dem König von Ägypten war, schickte er zu seinem Bruder Antiochos um Hilfe. Aber in der Bosheit, die in ihm war, hetzte er die Hunde auf ihn und ließ seine Feinde die Oberhand über ihn gewinnen, sodass sie ihn töteten. Und Antiochos nahm die Königsherrschaft und tat Großes in der Eroberung von Ländern und in Kriegen, bis er Antiochos der Große genannt wurde. Und dieser Antiochos der Große hinterließ bei seinem Tod ebenfalls 2 Söhne. Der eine hieß Seleukos, das ist der vierte Philopater, 187 bis 175, und war der Erstgeborene. Und der Jüngere hieß Antiochos, das ist der vierte Epiphanes, mit dem wir hier zu tun haben, 175 bis 164. Dieser ist es, der an Israel Frevlerisches tat. Und Seleukos starb und hinterließ einen kleinen Sohn. Und Antiochos der Frevler nahm ihm die Königsherrschaft. Er war also der Jüngste im Haus seines Vaters, und auch sein Vater war der Jüngste im Haus seines Vaters. Wie all dies ausführlicher in der letzten Vision in Daniel 11 erklärt werden wird. Und daher wird hier über ihn gesagt, ging ein junges Horn hervor. Und die zweite Information ist, dass er sagt, und es wurde groß in den Süden, in den Osten und zum Land des Zwi hin. Zwi ist wörtlich die Gazelle, kann auch Pracht bedeuten und ist ein Ausdruck, der an einigen Stellen in der Bibel für das Land Israel genommen wird. Das will sagen, dass dieser Frevler Antiochos erstarkte, um Wohnstätten zu erobern, die ihm nicht gehörten. Denn er bemühte sich, das Land Ägypten zu erobern, wie es sich in der vierten Version Daniel 11 zeigen wird. Und da Ägypten südlich lag, wie ich erwähnte, sagte er über ihn, und es wurde groß in den Süden. Und er sagte, in den Osten, in das Reich Persien und das Land Asien, das er ebenfalls eroberte, denn Asien befindet sich in seiner Gesamtheit im Osten. Und er sagte, und zum Zwi hin, in das Land Juda und Israel, und es wird so genannt, weil es das prächtigste aller Länder ist. Und die dritte Information ist, dass er sagt, und es wurde groß bis zum Heer des Himmels und warf auf die Erde vom Heer. Und siehe, Heer wird an dieser Stelle von Israel gesagt. Denn Israel ist das Heer des Ewigen, wie es heißt, und ich werde meine Heerscharen hinausführen. Exodus 7,4. Und damit soll gesagt werden, dass die Könige, die in Jerusalem herrschten, von Babylon, Persien und Griechenland, obwohl sie über das Land herrschten, ihre Hand nicht hineinstreckten in den Dienst des Himmels, Israel zu ihrer Lehre hinüberzuführen. Aber dieser Frevler, abgesehen davon, dass er über die Stadt und über das ganze Land herrschte, machte sich noch groß über das Heer des Himmels, tat es und hatte Erfolg. Denn dies ist Israel, das dem höchsten Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde dient. Und er machte sich groß über sie, sie von ihrem Gott zu entfernen und ihnen wegzunehmen, dass sie das Heer des Himmels sind. Denn er zwang viele von ihnen, die Tora zu übertreten und seinen Götzen zu dienen. Und das ist es, was er sagt, und warf auf die Erde vom Heer. Denn stattdessen, dass sie in ihrem Dienst das Heer des Himmels waren, warf er sie vom Himmel auf die Erde und machte sie zum niedrigen Heer der Erde und irdisch, anstatt das Heer des Himmels zu sein. Und die vierte Information ist, dass er sagt, und von den Sternen, und er zertrat sie. Und da die Sterne zum Heer des Himmels gehören, erläuterte er im Detail, Sterne an dieser Stelle wird über die Heiligen gesagt, die im Land sind, die Frommen des Höchsten. Denn da sie nicht auf Antiochus und seine Beamten hören wollten, seinen Götzen zu dienen, tötete er sie und vergoss ihr Blut wie Wasser. Und darüber heißt es, und von den Sternen, da die Vollkommenen dank ihres Verstandes und ihres Glanzes Sterne genannt wurden. Und wie es der Engel sagte, der zu ihm sprach, zu Daniel, und die Verständigen werden auf ewig glänzen wie der Glanz des Himmels. Und diejenigen, die die vielen rechtfertigen, wie Stern. Und die fünfte Information ist, dass er sagt, und er wurde groß bis zum Fürsten des Heeres. Und von ihm wurde das tägliche Opfer aufgehoben und niedergeworfen, der Wohnsitz seines Tempels. Und siehe, er sagt, Heer des Himmels, ihm gegenüber gepriesen sei er. Und du weißt, dass Heer manchmal über die Gesamtheit der geistlichen Boten gesagt wird. Wie Michaju ben Jimla sagte, die Vision hatten wir, als wir von der Thronvision gesprochen hatten. Ich sah den Ewigen auf seinem Thron sitzend und das ganze Heer des Himmels steht zu seiner Rechten und zu seiner Linken. 2 Chronik 18, 18 bis 20. Und manchmal wird er Heer über die Sterne selbst sagen, wie David sagte, du hast den Himmel gemacht, die Himmel der Himmel und ihr ganzes Heer. Das ist eigentlich ein Zitat aus Nehemia und es ist ein Gebet Nehemias. Aber wenn Abravanel hier sagt, wie David sagte, steht da wohl im Hintergrund, dass David als der Verfasser der Psalmen und der meisten Gebete gilt. Und manchmal wird er Heer über Israel sagen. Und die Christen legten den Anführer des Heeres auf den hohen Priester aus, der in seinem Dienst der Heerführer Israels und ihr Anführer ist, dessen priesterliches Amt und Dienst er, also Antiochus, abschaffte. Und er erklärte sofort, was das Großwerden des Frevlers über den Fürsten des Himmels, gepriesen sei er, oder über den hohen Priester war, indem er sagte, und von ihm wurde das tägliche Opfer aufgehoben und niedergeworfen der Wohnsitz seines Tempels. Und er sagte zwei Dinge. Das eine, dass wegen Antiochus das tägliche Morgen- und Nachmittagsopfer abgeschafft wurde. Und das zweite, dass der Wohnsitz seines Tempels niedergeworfen wurde. Nämlich, dass er, Antiochus, befahl, Götterstatuen und Bilder im Tempel des Ewigen aufzustellen, womit er den Tempel entweihte und die Gegenwart des Ewigen all diese Tage lang von dort fortging. Denn das Bett ist zu kurz, um sich auszustrecken, nach Jesaja 28, 20. Und die sechste Information ist, dass er sagt, und ein Heer wird über das tägliche Opfer gegeben in Sünde. Und es wirft die Wahrheit zu Boden, tat es und hatte Erfolg. Und was können wir dieser Aussage entnehmen? Ralbak legte das Heer, das in diesem Vers erwähnt wird, wie das Heer, das im ersten Vers erwähnt wird, auf Israel aus, dass das Heer ist, das in die Hand Antiochus gegeben wird, wegen des täglichen Opfers, an dem sie sich versündigt hatten. Als würde er erklären, dass, wenn Israel dem Ewigen, gepriesen sei er, angemessen gedient hätte, jener Frevler nicht auf diese Weise über sie geherrscht hätte. Und wegen ihrer Sünde wirft es, das Reich des Frevels, die Wahrheit zu Boden, tat es und hatte Erfolg. Und dass diese Sünde noch aus der Zeit des ersten Tempels war, von der sie sich noch nicht gereinigt hatten, wie sich zeigen wird. Und die Ausleger der Christen legten aus, und ein Heer wird gegeben auf das tägliche Opfer, in Sünde auf Antiochus, dessen Heer und Kriegsleute über das tägliche Opfer gegeben werden, es abzuschaffen. Und dies wird aufgrund der Sünde des Volkes und der Priester sein, die den heiligen Dienst verachteten, wie Malachi sagte, euch den Priestern, die meinen Namen verachten. Malachi 1,6. Und daher war ich nicht damit zufrieden, diesen Schrifttext auf Antiochus auszulegen. Denn ich fand in ihm nichts Neues über das hinaus, was er bereits gesagt hat. Denn er hat bereits die Sache des Heeres und die Abschaffung des täglichen Opfers und das Hinabwerfen zur Erde von dem Heer erwähnt. Und warum teilt er uns dies ein zweites Mal mit? Und daher scheint mir, dass dies die Zeit des Titus bezeugen sollte. Als würde er sagen, Heer, ein anderer Engel, der Fürst Roms ist, wird gegeben über Jerusalem. Und das tägliche Opfer wird von ihm abgeschafft werden, wegen der Sünde Israels. Und die Stadt und der Tempel werden zerstört werden. Und dies ist gemeint mit, und es wirft die Wahrheit zu Boden, tat es und hatte Erfolg, bis zur Vernichtung. Denn nachdem er das Böse des Antiochus angekündigt hatte, kündigte er an, dass es nach ihm noch eine andere, größere Bedrängnis geben werde, und über sie sagte er, bis zur Vernichtung, weil er, Titus, sie ins Exil brachte. Und das wurde über Antiochus nicht gesagt. Soweit der Versuch, hier die Verse auf die Maßnahmen des Antiochus anzuwenden, eben die Verfolgung der Juden, der Druck auf Juden, Opfer für die Götzen zu bringen, die Einstellung des Opfers im Tempel und die Aufstellung von Götzenstatuen dort. Ja, dazu Anmerkungen. Call, sprichst du? Ist nämlich noch stumm geschaltet.
Naja, ich finde es so schwierig, hier eine Frage zu stellen, weil es ist mir auch noch ein bisschen neu und die Art und Weise, wie die Argumentation, also es ist, und das dachte ich gerade laut mit meiner Frau hier. So, das finde ich, weil teilweise geht es über Geschichte, geschichtliche Dinge, aber ich finde es auch viel, ja, was wir auch Theologie nennen. Also was will er denn uns hiermit sagen? So?
Ja, ich glaube, so einen Text hatten wir wirklich noch nicht. Eine Vision, die sich eben schon auf eine konkrete geschichtliche Zeit richtet und die man tatsächlich, und das machen auch die modernen Exegeten, wo man tatsächlich sagen kann, die Ereignisse um Antiochus stehen da im Hintergrund. Und würde sogar sagen, dass im Grunde Ababanels Auslegung da ziemlich genau ist und wahrscheinlich auch moderne Exegese da zu ähnlichen Ergebnissen kommen würde. Wenn wir andere Visionen hatten, waren sie eben mehr Visionen, die wirklich in eine unbestimmte Zukunft gerichtet sind. Und hier ist das Besondere, dass wir eine Vision haben, die sich tarnt als eine Vision auf die Zukunft, de facto aber geschrieben worden ist in der Zeit, die sie schildert und ein sehr genaues Bild dieser Zeit gibt. Und das wird sozusagen auch wieder aufgedeckt. Und andererseits sind wir ja schon in den Auslegungen, die auf ganz andere, viel spätere Zeiten gehen, gesehen haben, obwohl man das alles so haarklein historisch auslegen kann, kann man die Vision dann doch nehmen, um auf spätere Zeiten zu gehen, auf Titus zu gehen und noch später zu gehen. Ja. Und es ist sicher auch hier, ja, man versucht einen Sinn in der Geschichte zu finden. Darum kommt hier diese, man könnte fast sagen, obsessive Beschäftigung mit der Geschichte. Es ist vielleicht etwas, was uns heute fremder ist, aber für Menschen älterer Zeiten war es irgendwo klar, Geschichte ist etwas, wo Gott drin wirkt. Und wenn denjenigen, die sich als Gottes treue Diener sehen, Böses widerfährt und wenn ein frevlerischer König das Heiligtum Gottes entweihen kann, braucht das eine Erklärung. Das kann man nicht einfach nur mit Theologen, mit historischen Gründen seiner konkreten Macht oder sonstigen Dingen erklären, sondern letztlich steht hier im Hintergrund die Frage, welche Macht hat der Gott Israels wirklich? Und auch das neue theologische Problem war auch, was in der babylonischen, persischen Zeit nie aktuell war. Es gab Juden, die sich dem hellenistischen Lebensstil und damit auch einer hellenistischen Form von Religion zugewandt haben. Gegen die kämpfen die Makkabäer ja nachher. Das sind die hellenisierten Juden. Das ist ein Phänomen, was es in früheren Zeiten nicht gegeben hat. Und das war ja auch noch sozusagen eine Sache, man ist von anderen verfolgt. Ist nicht angenehm, aber jetzt kommt noch dazu, dass aus der eigenen Glaubensgemeinschaft Leute abfallen und sich der anderen Religion zuwenden. Und war ein Problem, was man vorher noch nicht kannte. Auch mit dem muss man sich neu auseinandersetzen.
Ja, naja, an einem Sonntag wird in der katholischen Kirche Daniel gelesen. Und dann musste ich zufällig predigen. Und ich weiß, man hört immer, das versteht man unter Apokalypse, alles, was vernichtet wird. Also von Apokalypse Now, und das sind apokalyptische Zustände, hört man dann. Aber auf Griechisch bedeutet das etwas enthüllen. Und ich habe dann versucht, die Frage zu beantworten, was enthüllt Daniel hier? Ich weiß es jetzt nicht mehr, kann das nachschauen, aber das ist, was ich immer denke, wenn ich mitmache in dieser biblischen Texte, auch bei Bibelgruppen, die kommen dann mit Fragen, wovon ich nicht direkt eine Antwort geben kann. Und dann suche ich die und meistens komme ich dann gut rum, aber es dauert immer ein bisschen, bevor ich es richtig verstanden habe.
Ja, ich denke, es ist erstmal schon mal ganz wichtig zu sehen, dass der heutige sozusagen verbreitete Sprachgebrauch von Apokalypse immer im Hintergrund hat, da geschieht was Furchtbares. Das ist wirklich in dem ursprünglichen Wort nicht notwendigerweise drin, sondern es geht um die Enthüllung des Endes. Genau. Was ja stimmt, dass da oft auch eine Menge schrecklicher Dinge passieren. Aber eigentlich geht es den Apokalypsen darum, über das Schreckliche hinauszukommen und noch eine Hoffnung nach dem Schrecklichen zu bieten und zu sagen, dass das Schreckliche nicht das Ende ist. Und das ist sicher in dem heute verbreiteten Sprachgebrauch, geht das sicher irgendwo unter. Das Spannende, denke ich, an Daniel ist, dass es hier irgendwo klar ist, also dass Daniel ist ja nach der Perspektive des Buches Daniel jemand, der in der babylonischen Zeit ist und der von daher in die Zukunft blickt und etwas sieht, was ein paar hundert Jahre nach ihm geschehen wird. Aber wer ein bisschen eine Ahnung von Geschichte hat, sieht eben, dass hier ganz exakt geschildert wird, was zur Zeit des Antiochus geschehen ist. Ja. Und daher eben die Folgerung, die Ababanel noch nicht bringt, das ist den Modernen überlassen, zu sagen, das ist deswegen so genau, weil er in der Zeit gelebt hat. Und deswegen kann er das so. Aber weil er eben das Ende des Schreckens noch nicht sieht, darum sozusagen hat man die Verkleidung als eine Vision, um dann eben auch eine Hoffnung zu bringen. Und das ist vielleicht auch ein Gegenentwurf zu den Makkabäern, die eben gesagt haben, okay, wir nehmen die Waffen in die Hand und kämpfen gegen die Griechen. Und hier eine andere Perspektive ist zu sagen, man muss wohl darauf warten, dass Gott einschreitet, und der Kampf mit der Waffe in der Hand wird nicht unbedingt was helfen. Das, was sich ja auch langfristig als richtig herausgestellt hat. Also kurzfristig hatten die Makkabäer Erfolge, aber Bestand hatte ihr Reich eben auch nicht.
Naja, und an so einem Sonntag muss man versuche ich das dann immer mit den Lesungen aus dem Evangelium meistens, weil es gibt im Neuen Testament auch apokalyptische Texten. Und dann, meistens gelingt mir das und es wird mich auch angenommen. Also ich kriege nie kritische Stimme zurück. Selbst keine Frage.
Ja, ich denke, die Lesung aus Daniel ist dann in der katholischen Sonntagsliturgie eben auch gewählt worden, weil sie im Evangelium aufgegriffen wird. Teilweise gibt es ja auch direkte Zitate aus Daniel, und Da spielt natürlich schon die christliche Interpretation, dass mit dem Menschensohn, der in Daniel 7 erwähnt wird, dass damit Jesus gemeint ist. Und daher wird die ganze Hoffnung bei Daniel dann in der christlichen Interpretation daraufhin ausgelegt. Und
Aber das
in
habe
dem
ich nicht gemacht.
Sinne, bitte?
Das habe ich nicht gemacht.
Kann ich mir vorstellen, ja. Aber ich würde sagen, das ist die Absicht der Liturgie vermutlich, das so zusammenzunehmen. Und hat auch Abarbanel ja schon gesagt, dass das die christliche Interpretation ist. Wobei ich es auch immer spannend finde, er hat grundsätzlich auch kein Problem, bei christlichen Exegeten nachzusehen, was sie denn dazu gesagt haben, wenn ihm das vielleicht weiterhelfen kann. Und er benutzt das nicht immer polemisch, sondern lässt das manchmal auch einfach so stehen und guckt, ob ihm das weiterhelfen kann unter Umständen.
Ja, genau, danke.
Ja, dann wenden wir uns vielleicht dem letzten Teil zu, wo es jetzt um Zahlen geht und da schon etwas weniger Historie vielleicht oder eben doch. Ja, wir haben eben den rätselhaften Vers 14, der andeuten soll, wann denn das Ganze zu Ende gehen wird. Und wenn man das versucht, irgendwie wörtlich zu übersetzen, heißt das bis Abend, morgen 2300. Und dem Heiligen, also das Heilige als Neutrum, das Heilige, kann auch eventuell das Heiligtum meinen, wird Gerechtigkeit widerfahren. Dies ist die zweite Zahl, die Daniel in diesen Visionen hinsichtlich der Erlösung sah. Wir hatten ja schon die Zahl in Daniel 7, auf die Abarbanel auch gleich nochmal eingehen wird. Und es wird bei dieser Zahl nicht gesagt, ob sie Tage oder Wochen oder Monate oder Jahre meint. Und die Weisen der Christen und auch Ausleger unseres Volkes legten bereits aus, dass sich diese Zahl auf Tage bezieht und dass es 2300 Tage sind, die 6 Jahre, 3 Monate und 14 Tage ergeben. Und sie sagten, dass dies die Zeit ist, während der Antiochus Israel Böses tat, auf die Weise, wie es erwähnt wurde. Aber ich habe erwähnt, dass sich dies nicht mit dem Schrifttext verträgt. Denn dann hätte es heißen müssen 2300 Tage. Und was soll dann bis Abend, morgen? Und außerdem, wenn dies über Antiochus für die Zeit seines Frevels gesagt wurde, wie kann der Engel darüber sagen, und du, also Daniel, verschließe die Vision, denn bis dahin werden viele Tage sein, wie es in Vers 26 heißt. Siehe, die Angelegenheit des Antiochus war für baldige Tage und nicht für viele Tage. Mehr noch, wenn dies über Antiochus gesagt wurde, dann wurde auch über ihn gesagt, und dem Heiligen wird Gerechtigkeit widerfahren. Demnach wäre dem Heiligen nach Antiochus Gerechtigkeit widerfahren. Siehe, diese Aussage wird sich erst in der Zeit der künftigen Erlösung erfüllen. Abgesehen davon, dass jene Zahl von den Tagen der Bedrängnis des Antiochus von ihnen erfunden wurde. Und es findet sich in keinem Buch, dass die Zeit der bösen Taten des Antiochus und seiner Bedrängnis 6 Jahre, 3 Monate und 14 Tage war. Man kann die 2300 also nicht auf Tage deuten. Es macht auch keinen Sinn, dass die Zahl von Wochen ist und 44 Jahre und 3 Monate ergibt, denn es gibt nichts, das darauf hinweist. Und auch nichts, was auf Monate hinweist, was 190 Jahre und 8 Monate wären. Daher müssen wir diese Zahl auf die Jahre auslegen. Der Beginn dieser Zahl ist in der Reichsteilung, die nach den Tagen Salomos war, wo also das davidisch-salomonische Reich nach der Bibel in das Königreich Juda und das Königreich Israel geteilt wird. Denn damals starb der Friede und die Vollständigkeit zwischen ihnen, als sie von ihrer Einheit geteilt wurden. Und damals war der Abend Israels und auch Finsternis. Und all die Tage, die sie im Land waren, in geteilten Reichen, sahen sie nicht den göttlichen Dienst und nicht das Licht des Friedens und der Zustimmung untereinander. Und auch in der Zeit des zweiten Tempels sahen sie kein wahres Licht, sondern es gab immer die Mischung von Gutem und Bösem und keinen Morgen, so wie der Frager fragte, Bis wann ist die Vision vom täglichen Opfer und von der verwüstenden Sünde? Von da an, wo die Reiche geteilt wurden, dass es manchmal das tägliche Opfer gab und es manchmal abgeschafft war, wie ich ausgelegt habe. So antwortete er nach seiner Art bis Abend, Morgen. Das heißt, all dies wird weitergehen, solange Abend ist, bis der Morgen kommen wird. Diese Zeit wird sein, von dem Moment an, wo die Reiche geteilt wurden, bis sie miteinander verbunden werden, durch den Messiaskönig in 2300 Jahren. Und dann wird dem Heiligen Gerechtigkeit widerfahren, denn die göttlichen Glaubensüberzeugungen werden nach ihrer Wahrheit offenbar werden. Und in der Schrift wird erklärt, dass Salomo im 480. Jahr nach dem Auszug aus Ägypten, welches das vierte Jahr seiner Herrschaft über Israel war, begann, das Haus des Ewigen zu bauen. Das wird ausdrücklich in 1 Könige 6,1 gesagt. Und danach herrschte er, bis er 40 Jahre vollmachte. So in 1 Könige 11,42. Das sind 36 Jahre. Und daraus ergibt sich notwendig, dass Salomo im Jahr 2965 nach der Schöpfung starb. Und wenn du diesen die 2300 Jahre hinzufügst, die hier erwähnt wurden, wird ihr Ende und ihr Ziel im Jahr 5264 nach der Schöpfung sein. Nimm davon ein teilweises Jahr weg. Das kann ein Jahr sein, das zwei Königen zugerechnet wird und dadurch dann entweder doppelt oder einfach gerechnet wird. Er ist ein bisschen manipulativ hier, würde ich sagen, wie er das macht. Und es bleibt eindeutig das Jahr 5263 nach der Schöpfung. Und es ist identisch mit der Zahl eine Epoche und Epochen und eine halbe Epoche in Daniel 7,25. Deren Interpretation hat man ja beim letzten Mal gesehen, wie ich erklärt habe. Und damit kommen wir eben wieder auf das messianische Jahr 1502 bis 1503, kurz vor dem Tod Abarbanels. Denn diese Zahl 2300 begann mit der Teilung der Reiche, bis sie sich wieder vereinigen werden, zu einem Volk werden, so formuliert nach Genesis 34,22, und allen ein König sein wird. Das ist wirklich die Vision von Ezechiel 37,22 über die Vereinigung der beiden Reiche in den Tagen des Messias. Sie gingen weg von Salomo, der auf Hebräisch Shlomo heißt, dem Frieden, Shalom und der Vollständigkeit Schlemut, und zu ihm werden sie zurückkehren. Ja, soweit hat es Abarbanel geschafft, wie er beim letzten Mal angekündigt hatte, dass er auch die anderen Zahlen bei Daniel auf dasselbe Jahr, auf das er kommen möchte, 1502-3, auslegen kann. Dazu Anmerkungen. Herr Müller.
Ja, da habe ich auch dran gesessen.
Denke ich mir.
Also das habe ich noch nie gehört vorher, die 2300, und kam auch nicht zurecht. Aber ich habe mal nur mal rausgesucht, was diese Zahlen einzeln bedeuten. Also die 6, die 3 und die 14. Ja, nach den Angaben hier. 6 Jahre, 3 Monate und 14 Tage. Das heißt also 6 ist die Symbol der Macht. Die 3 ist das Symbol der Vollkommenheit. Wir sagen ja auch zum Beispiel Omne Trium Perfectum. Alle guten Dinge sind 3. Und wir haben ja in unseren Göttermythologien haben wir ja fast durchgehend Trinitäten. Ja. Unsere Götter erscheinen also meistens in Dreier, wie sagt man, den Dreierposition. Das ist die 3. Und die 14, ist Yahweh Echad. Echad ist die 14. Und die 14 ist der Name David in Zahlen. Was man damit machen kann, das ist jetzt das große Fragezeichen. Also ich hatte keine Erleuchtung. Ja, ich weiß es nicht.
Das würde dann jedenfalls dafür sprechen, dass man eben die 2300 als Tage berechnet. Und ja, also wenn ich jetzt versuche, schnell darüber nachzudenken, das klingt ja schon irgendwie so, dass hier ja eine Macht, die dem Gott Israels und dem davidischen Messias gegeben wird, dass das rauskommen soll dabei letztlich. So klingt das schon.
Ja, es kann auch eine Entwicklung sein.
Ja, auch das ist möglich, ja. Die Macht kann sowohl die wiedergöttliche Macht, die dann eben neutralisiert wird durch den Gott Israels und den davidischen Messias sein, ist das wahrscheinlicher, wohl im Kontext. Dann, und möglicherweise, weil Erbabanel zitiert ja nicht weiter die Leute, die die Zahl auf Tage interpretiert haben. Möglicherweise befindet sich bei dem einen oder anderen auch solche symbolische Deutung der Zahlen. Auf jeden Fall. Aber man hat dann natürlich, wenn man es versucht, auf die historische Realität umzudeuten, hat man natürlich dann das Problem, wo bekommen wir den Messias am Ende der Herrschaft von Antiochos her? Da hat es keinen gegeben, weder christlicher noch jüdischerseits. Und, aber aus einer Hoffnungsvision in der Hinsicht kann es natürlich ja sein. Und ich denke, der Unterschied, ich meine, das sind zwei unterschiedliche Ansätze. Man kann einerseits versuchen, die eben den einzelnen Zahlen ihren Symbolwert zu geben und zu überlegen, wie kommen wir dahin. Und das ist eigentlich auch das, was die jüdische Mystik mehr macht. Oder man fängt an zu rechnen, wie es Abarbanel macht. Wie bekomme ich eine sinnvolle Zeit? Und was natürlich charakteristisch ist, und das haben wir auch vorhin in dem Text von Menasse ben Israel gesehen, wer sowas berechnet, der weiß eigentlich schon vorher, bewusst oder unbewusst, dass er seine eigene Zeit als die messianische haben will und hofft, dass die messianischen Zeiten noch zu seinen Lebzeiten anbrechen, was man Abarbanel, nachdem er die Vertreibung aus Spanien mitgemacht hat, auch nicht verübeln kann vielleicht. Aber dadurch kommt natürlich eine gewisse gezwungene Erklärung auch mit rein. Und die große Frage ist natürlich, und da ist natürlich auch der Handlungsspielraum, der immer wieder Möglichkeiten zu Neuinterpretationen gibt, wo lasse ich das anfangen? Und da kommt Abarbanel eben auf die Zeit der Reichsteilung. Und ich fand das schon spannend. Das ist ja sonst was eigentlich in der, also natürlich wird es in der Bibel als Abfall des Reiches Israel vom Haus David dargestellt und negativ gesehen. Aber es wird normalerweise nicht so als großes Trauma dargestellt. Also sind die beiden Tempelzerstörungen sind viel kritischer. Das ist eigentlich Ezechiel 37, ist vielleicht eine Ausnahme, diese Vision, dass die beiden Reiche wieder vereinigt werden. Also von daher ist es schon ein bisschen exotisch, auf diesen Punkt zu kommen. Andererseits, wir werden ja dann nach der Sommerpause gerade auch 1 Könige über Salomo lesen, wird wirklich die Zeit Salomos als eine vollkommene Zeit dargestellt, die so idyllisch ist, wie sie gar nicht gewesen sein kann. Bis dahin, dass ich gesehen habe, es gibt heute manche Alttestamentler, die sich mit der Geschichte der Bibel befassen, die überlegen, dass Salomo vielleicht gar keine historische Figur war, weil er einfach, auch wenn sie die davidische Dynastie anerkennen, aber das ist einfach alles so idyllisch, das kann nicht hinkommen, sozusagen. Und in dem Sinne macht, und Abarbanel macht ja auch den sprachlichen Vergleich des Namens Shlomo mit Shalom, dem Frieden, und Schlemut, der Vollkommenheit. Und auf die Weise schafft es eben, die messianischen Zeiten werden ja oft als etwas gesehen, was zum guten Uranfang zurückführt. Und in dem Sinne baut er sozusagen das perfekte Reich des Salomo auf und kommt dann dazu, nachdem das zu Ende war, ja, kann ich nur noch hoffen, dass das wiederkommt. Und auf die Weise, denke ich, kommt er zu dem Punkt. Das ist zumindest ein spannender Gedanke. Ja, die Zahlen werden uns auch beim nächsten Mal nicht verlassen, denn im Daniel 9 kommen die 72 Jahrwochen, die man auch wieder unterschiedlich berechnen kann. Also in der Hinsicht werden wir dann wieder die Zahlen und die Geschichte miteinander verbunden haben. Sind sonst zu den Texten heute noch Anmerkungen?
Ja, wenn ich mal davon ausgehe, dass also, nennen wir es mal den Tanach. Der Tanach ist ja kein Geschichtsbuch, haben wir festgestellt. Es ist praktisch ein Lehrbuch für das Leben. Aber was mache ich mit Daniel?
Auch Daniel will
Was sagt
lehren. Er
ja, was sagt
benutzt
er mir?
geschichtliche
Was sagt er
Ereignisse.
mir? Was nehme ich mit? Ja, das ist immer die Frage bei diesen Texten. Was nehme ich mit? Ja.
Sie müssen eine für die Gegenwart relevante Deutung der Visionen finden, so wie Ababanel sie auf Rom übertragen hat, wie Menasse ben Israel und die spanischen Theologen es auf die Nachfolgerreiche der Römer aktualisiert haben. Das ist genau die Frage, wo findet man in der Gegenwart, die ja auch in vielen Dingen ziemlich schrecklich ist, wie kann man die Hoffnung von Daniel aktualisieren? Das würde ich vorschlagen. So ein bisschen habe ich ja versucht zu zeigen, dass es eben gerade, obwohl wir eben ganz klar sagen können, im Wortlaut geht es um Antiochus, aber wir sehen, die späteren Ausleger haben immer wieder nach Daniel das Anbrechen der messianischen Zeiten in ihrer Zeit berechnet. Und das also heißt, dass es für sie enorm aktuell war. Und hatte ja auch Brigitte am Anfang gesagt, dass wir heute uns da schwerer mit tun, vielleicht solche Aktualisierungen zu machen. Und ja, vielleicht ist es die Mühe wert, darüber nachzudenken, wie man das machen kann. Anita.
Ja, das wollte ich auch sagen. Also ich meine, die großen Tiere, die würde man sich ja schon wünschen, dass die irgendwann mal einen Kopf kürzer gemacht werden und dass eine Form von gerechter Herrschaft, wie auch immer, anbricht oder gottgemäßer Herrschaft anbricht. Also als Wunschtraum kann man sich das zumindest, finde ich, vorstellen. Der lässt sich nicht berechnen. Aber es geht ja schon auch darum, dass eine Vision die Hoffnung darauf ist, dass die Gerechtigkeit nicht abhanden kommt grundsätzlich. Und dass es diese Vorstellung davon gibt. Und das ist, glaube ich, auch das, was die Frau Jünger ja versucht hat zu sagen. Das ist ja was, was uns heute deutlich schwerer fällt. Also entweder wir sind reine Realisten oder Fundamentalisten. Also dass dazwischen, dass es eine Hoffnung gibt, die nicht nur rein jenseitig ist, sondern die auch die Fähigkeit hat, im Diesseits Gerechtigkeit zu sehen und für Gerechtigkeit einzutreten. Das ist ja schon relativ schwer. Und da sind solche Texte, finde ich schon, also ich meine, vielleicht kann man das damit vergleichen, es hat ja auch immer ist eine andere Ebene Protestsongs gegeben, die im Grunde genommen in Metaphern gesprochen haben, die nicht direkt erwähnt haben. Ich meine, das ist ja auch heute so. In Russland ist es nicht möglich, direkten Protest anzuwenden, wie in vielen anderen Staaten auch. Und dann muss man sich andere Formen einfallen lassen, wie man das Vorhandene kritisiert und deutlich macht, dass es eine Hoffnung auf eine andere Form von Gerechtigkeit gibt. Das alleine schon als solches gemeinschaftlich zu verkünden, ist ja schon in Zeiten der Unterdrückung auch ein Protest, finde ich. Also kann man das vielleicht auch sehen.
Ja, denke ich auch. Frau Herretsch.
Ich fand das so eine starke Aussage, so vor 10 Minuten von Ihnen, Tamar, also aus der Apokalypse herauszukommen und auch eine Hoffnung, neue Hoffnung zu finden. Und ja, Frau Zucchetto hat es noch auch nochmal aufgegriffen und ausgeführt. Das ist schon toll an diesen Texten.
Ja, ich glaube, es ist wirklich die Weigerung, die Hoffnung auf Gerechtigkeit aufzugeben. Auch wenn man im Moment nicht sieht, wie man sie selber konkret durchsetzen kann. Aber zu sagen, all das Unrecht kann einfach nicht das letzte Wort sein. Und das zumindest als eine Option, auf die man sich verlässt, aufrecht zu erhalten, um zumindest geistig noch irgendwo frei zu bleiben und sich da nicht unterdrücken zu lassen. Ich denke, das ist wirklich, und eben auch gerade, wenn man nicht mal riskieren kann, offen zu sagen, was man denkt, solche Dinge zu bringen. Und in dem Sinne ist, denke ich, die apokalyptische Literatur wirklich ein durchaus immer aktuell bleibendes Genre. Und würde natürlich heute in anderen Formen formuliert, aber der Gedanke ist gerade in den dunkelsten Zeiten, glaube ich, sehr relevant. Mhm. Frau Krüger-Dohm.
Ja, vielleicht noch ein Gedanke, dass all diese Ungerechtigkeiten immer eine Zeitdimension haben, dass sie eben vorübergehen und dass irgendwann vielleicht dann in all diesem, was vorübergegangen ist, dann auch wieder Gerechtigkeit kommt.
Wiederkommt?
Ja, wenn man jetzt vergleicht, die Zeit, wo die Juden nicht bedrängt wurden, wenn es auch politisch ihnen nicht so ganz toll ging, aber dass sie zumindest ihre Religion leben konnten, insofern schon. Ne? Und ich meine,
ja, fragen Sie mal die Leute, fragen Sie mal jemand, was ist Gerechtigkeit? Sie kriegen von jedem eine
andere Antwort. Das ist ein weites Feld. Das geht nicht. Das ist immer ein bezügliches Feld.
Also ist doch nur subjektiv.
Ja, es sei denn, man richtet sich nach der Gerechtigkeit, die eben die Religion uns
sagt. Ist die Religion gerecht?
Ja,
im Daniel-Buch hatten wir beim letzten Mal, ich glaube, das war die Geschichte mit dem Ofen, da wurde gesagt, Gott rettet oder er rettet nicht. Wo bleibt da die Gerechtigkeit?
Aber dass die Gerechtigkeit sich an unserem Gerechtigkeitsbegriff ausrichtet, die göttliche, das sei ja auch dahingestellt. Und unser Gerechtigkeitsdenken, vielleicht auch ein anderes als das göttliche.
Ja, wir zweifeln aber an Gottes Gerechtigkeit. Und das ist auch unser Recht. Das dürfen wir. Hiob.
Man kann auch darauf vertrauen. Man muss nicht daran zweifeln.
Man darf zweifeln.
Vielleicht ist auch dieser Zweifel ein Ausdruck davon, dass man eben Gott nicht verstehen kann und auch nicht verstehen muss, weil wir sind eben Menschen in unserer Begrenztheit.
Wer versteht ihn?
Ja, nicht.
Keiner. Keiner versteht ihn.
Ich sehe da auch eine
Spannung. Wir warten auf den Messias. Wann kommt der Messias? Wenn die Welt in Ordnung ist? Oder macht er die Welt in Ordnung? Also gerecht.
Das sind in der jüdischen Tradition.
Ihr seid noch nicht gerecht. Ansätze. Ich komme noch nicht. Ich komme, wenn ihr gerecht seid. Oder wenn ich komme, werdet ihr gerecht werden. Ja. Wie ist die Frage?
Ja. So denke ich, ja. Wenn der Messias kommt, dann.
Ja, so denkt vielleicht jeder andere. Ich denke, er kommt erst dann, wenn die Gerechtigkeit schon bei uns ist. Wenn wir es geschafft haben.
Dazu sind wir nicht in der Lage, glaube ich.
Dann kommt der Messias nicht. Das ist die eine
Doch, er ist
Deutung.
ja auch das erste Mal
Wir wissen
geschickt
es
worden,
nicht,
ohne
ja.
dass wir schon so weit waren.
Wir wissen es nicht, ja. Wir wissen
Aber
es nicht.
das ist eben unsere Hoffnung, denke ich mal.
Ja.
Brigitte, schaltest du dich noch in die Diskussion ein?
Ja, es ist so spannend, diese Frage danach. Kommt der
Massiv?
Kommt der Messias, kommt er nicht? Es reicht ja vielleicht auch schon, daran zu glauben, dass es eine Idee ist, die diese Hoffnung auf eine wie auch immer geartete Gerechtigkeit wachhält, auf eine Zukunft wachhält. Ja, und ich meine, alle Evangelien sprechen davon, dass die Gerechtigkeit Gottes nicht die der Menschen ist. Also daran, da wird es diese Reibung immer geben. Aber sie bleibt eben bestehen als etwas, mit dem man sich auseinandersetzt, für die man immer wieder neue Bilder und Texte findet. Ja? Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass das weiter existiert, eben weil diese Fragen nicht zu beantworten sind, ob es einen Messias überhaupt gibt oder nicht. Aber das stellt einen eben nicht zufrieden. Und deshalb muss es deshalb muss es weitergehen. Oder deshalb geht es auch immer weiter, die Gedanken darüber sich zu machen.
Ja. Ja, in der jüdischen Tradition gibt es wirklich viel Diskussion darüber, was zuerst kommen muss. Muss erst der Messias kommen oder muss man erst schon so vollkommen sein, dass dann der Messias kommt? Und vielleicht muss man es auch in der Spannung halten, dass einerseits wir schon dazu aufgerufen sind, selber zu versuchen, die Welt so gut zu verbessern wie möglich und andererseits auch wissen, dass wir es letztlich und endlich nicht schaffen können und das irgendwie auf eine andere Weise schließlich vollendet werden muss.
Ja. Aber es bleibt immer interessant.
Ja, das bleibt es und auf die Weise haben wir ihn vielleicht dann doch eine Aktualität von Daniel auch gefunden. Gut, dann damit also weiter beim nächsten Mal mit dem 9. Kapitel und den Jahrwochen, die auch wieder versuchen, die Geschichte zu interpretieren. Bis dahin eine gute Woche.
Ebenfalls.
Tschüss.